Wir befinden uns gerade in einer Serie hier in diesen Abendgottesdiensten. Die haben wir genannt Kennzeichen eines Christen. Wenn man sich so in der Natur umschaut, merkt man, alles hat irgendwelche Kennzeichen. Es gibt so eine große Vielfalt von Tieren oder Pflanzen und man kann sie bestimmen an gewissen Kennzeichen, an Merkmalen, die unterscheidbar sind. Und wir gehen nun gerade einmal durch die Bibel und fragen uns, was gibt es eigentlich für Kennzeichen eines Christen? Wie beschreibt die Bibel, was unterscheidet einen Christen von jemandem, der nicht glaubt? Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die Bibel beschreibt, was bei einem Christen eigentlich an Merkmalen sichtbar werden soll. Und es sind nicht nur irgendwie fünf Dinge, die einen Christen unterscheiden, sondern der Fokus der Bibel geht dahin zu sagen, siehe, es ist alles neu. Bei einem Christen ist nicht nur irgendwie, dass man sagt, wir haben irgendwie einen zusätzlichen Feiertag oder wir haben Sonntagvormittags immer was vor, sondern es ist wirklich eine Lebensveränderung. Und deswegen gibt es eine ganze Fülle von Kennzeichen, eine ganze Fülle von Merkmalen, wo man erkennen kann, oh, so ist das also bei einem Christen. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen einige Kennzeichen durchgemacht und jetzt gerade am Donnerstag fragte mich jemand, ob die Predigtserie über die Kennzeichen eines Christen eigentlich jemals aufhört oder ob die endlos fortgeführt werden kann. Und ich antwortete mit etwas Humor, genau das ist der Sinn. Ich muss mir keine neue Serie mehr ausdenken. Nun, ich kann euch beruhigen, ich plane nicht eine endlose Serie, aber ich denke, es ist durchaus hilfreich, einige Merkmale genauer zu beleuchten. Und auch wenn so manche Kennzeichen eine große Schnittmenge haben, wenn es viele Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten gibt, so bin ich doch überzeugt, dass es sich lohnt, weil auch die Bibel immer wieder auf kleine Details einen Wert legt, Licht drauf scheinen lässt und zeigt hier soll etwas anders werden. Auch in diesem Bereich soll etwas sichtbar werden. Es geht nicht nur um die 10 wichtigsten und größten Kennzeichen, was sicherlich auch hilfreich wäre, aber wir wollen es ausführlicher betrachten und schauen, auf welche Aspekte legt das Wort Gottes Wert? Was wird durch das Wort Gottes beleuchtet? Und damit sind wir auch schon beim Thema. Heute Morgen, für die im Morgengottesdienst da waren, ging es um Lichter, um die Lichter am vierten Schöpfungstag, Sonne, Mond und Sterne. Und heute am Nachmittag geht es um das Licht als Kennzeichen eines Christen. Tatsächlich beschreibt die Bibel, dass Christen sein sollen wie Licht. Vielleicht erinnert ihr euch, heute Morgen habe ich die Nachtlampe meiner Töchter mitgebracht. Licht. Und dazu schlagen wir auf Epheser Kapitel 5 und lesen die Verse 8 bis 14. Epheserbrief, Kapitel 5, ab Vers 8. Hier schreibt der Apostel Paulus: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nichts gemein mit dem unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Hier lernen wir drei Aspekte des Lichts im Leben eines Christen. Zum einen, Christin ist Christus aufgeleuchtet. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, den Christen, die in den Gemeinden hier zusammenkamen, Und wie in allen Briefen geht es ihm nicht nur um theologische Sachverhalte theoretisch zu erklären, sondern er will auch betonen, dass Glaube praktisch werden muss, dass Glaube einen Einfluss auf das Leben hat. Das Christsein, es muss erkennbar werden. Und Menschen, die zu Christus gehören, sie heißen nicht nur Christen oder es steht in irgendeinem Dokument, dass sie Christen sind, sondern sie werden als Christen erkennbar. Nun, darum geht es. Aber diese Kennzeichen, die tragen Christen nicht, weil sie eben aus einem christlichen Elternhaus gekommen sind. Oder weil sie einen höheren Intelligenzquotienten haben als andere. Oder weil sie schon eigentlich immer bessere Menschen waren und ein viel ordentlicheres Leben geführt haben. Nein, jeder Christ, jeder, der an Jesus Christus glaubt und in seinem Leben Kennzeichen eines Christen wahrnimmt, den erinnert Paulus in unserem Predigtext zuallererst an eine ganz wichtige Wahrheit. Einst wart ihr Finsternis. Einst wart ihr, ja auch ihr, die ihr hier in der Gemeinde zusammenkommt, einst wart ihr Finsternis. Kein Kennzeichen des Glaubens, kein Kennzeichen eines Christen ist irgendein Grund zum Stolz. Und deswegen stellt Paulus hier zur Demut voran, ihr Leben. Brüder und Schwestern, einst wart ihr allesamt Finsternis. Es gab eine Zeit, da war kein Lichtfunke in deinem Leben. Da war kein Leuchten, kein Flimmern, kein Glimmen, nichts, nur Finsternis. Nur Finsternis. Und übrigens, Paulus schreibt nicht, erinnert ihr euch, einst wart auch ihr in Finsternis. Kleine Wörter machen einen Unterschied. Er sagt nicht, einst wart auch ihr in Finsternis. Also eine Art mitleidige Feststellung. Erinnert ihr euch, ihr lebtet einst an einem dunklen und leidvollen Ort, ihr Armen? Nein, er sagt, einst wart ihr selbst Finsternis. Euer ganzes Leben war nicht ein Opfer der Finsternis, ihr wart Teil der Finsternis. Die Finsternis, sie war nicht nur um euch herum, sie war in euch drin. Nun, was meint Paulus denn mit Finsternis? Natürlich ist Finsternis hier eine Metapher, das heißt ein sprachliches Bild. Finsternis bedeutet geistliche Unkenntnis. In absoluter Finsternis, ganz ohne Licht, kann unser menschliches Auge nichts erkennen. Ja, wir haben keinen Radar eingebaut oder irgendwas. Wir können nichts sehen, wenn es finster ist. Wir sind blind und können nichts erkennen ohne Licht. Und so ist auch die geistliche Finsternis gemeint. Die geistlichen Tatsachen und Sachverhalte, die werden von den Menschen nicht erkannt. Wahrheiten wie, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Dass wir alle und unser Leben, wir vor Gott verantwortlich sind. Dass sein Wort und sein Gebot Maßstab für unser Leben ist. Und dass wir Sünder sind und Gericht verdienen vor dem heiligen und gerechten Gott. Und dass allein er einen Weg bestimmt hat, wie wir gerettet werden können, aus Gnade und nicht durch unsere Werke. All das sind Wahrheiten und Lehren und Sachverhalte, die werden in Finsternis nicht erkannt. Ja, und tatsächlich, wenn Paulus sagt, einst wart ihr Finsternis, dann meint er, ihr habt von alledem keine Kenntnis gehabt. Ihr wart so in eurem Selbstvertrauen, ihr fühltet euch als gute und starke Menschen. Und es war Verblendung. Und Finsternis heißt völlige Unkenntnis der geistlichen Realität. Und damit verbunden ist auch geistliche Unreinheit. In Finsternis sieht man keinen Dreck, keinen Schmutz. Nun, Alle, die zu Hause öfters mal aufräumen müssen oder putzen müssen, wissen, das scheint ja erstmal ganz bequem zu sein. Ich mache einfach das Licht aus, ziehe die Rollläden runter und man sieht alles nichts von dem Dreck. Aber der Dreck ist trotzdem da. Geistliche Finsternis bedeutet, ein verschmutztes, ein unreines, ein sündiges Leben zu haben. Und sich dessen vielleicht noch nicht einmal bewusst zu sein, sich noch nicht mal daran zu stören, sondern es einfach übersehen zu wollen, überdecken zu wollen. Schmutzige Gedanken kommen aus dem Herzen, dreckige Worte aus dem Mund, unreine Taten werden mit dem Körper begangen. Finsternis. Und Paulus sagt, einst wart auch ihr Finsternis. Das war alles eine Realität in eurem Leben. Erinnert ihr euch daran? Und Finsternis ist auch ein Zeichen der Hoffnungslosigkeit. Wir selbst sagen manchmal, oh, die Situation ist so schlimm, es gibt überhaupt keinen Lichtblick. Und das meint, Finsternis zeugt von einer Hoffnungslosigkeit. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels, kein Hoffnungsfunken, nur Finsternis. Und so hat auch der Sünder keine Hoffnung. Er hat keine Hoffnung, diese Finsternis selbst abzustreifen. Welche Hoffnung hat ein Mensch, der am Grab eines geliebten Menschen steht? Finsternis. Es ist leer. Es ist öde. Es ist nichts, woran man sich halten kann. Nichts, dass man sich aus der Dunkelheit selbst erheben kann oder dem Gericht des ewigen Todes entkommen kann. Finstere Hoffnungslosigkeit. Und Paulus sagt, einst wart ihr Finsternis. Einst wart auch ihr Finsternis. Doch Paulus hebt nun an zu einer glorreichen Aussage. Jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Hier ist ein Unterschied, ein Kontrast, der stärker nicht sein könnte. Finsternis und Licht. Welch größerer Kontrast kannst du dir vorstellen? Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht. Das heißt, ihr habt die Wahrheit erkannt. Euer Leben war unrein und hoffnungslos, dem Tod geweiht. Aber jetzt seid ihr Licht. Er hat uns fähig gemacht am Anteil der Heiligen im Licht. Hier ist etwas passiert, was genau das Gegenteil ist von all dem, was Finsternis ausmacht. Licht. Jetzt erkennt ihr die Wahrheit. Ihr seid nicht mehr verblendet, durch Lüge blind gemacht, sondern die Herrlichkeit des Herrn könnt ihr sehen. Und euer Leben hat sich verändert. Ihr wurdet gereinigt. Christi Gerechtigkeit wurde euch angeeignet, wie so ein strahlend weißes Gewand, weißer als und reiner als jede Waschmittelwerbung. Und ihr habt die lebendige Hoffnung auf ewige Freude in der himmlischen Herrlichkeit. Ihr seid Licht. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht. Die Nacht dieser Welt vergeht, der Tag Christi bricht an. Ihr seid Licht, wir sehen schon den Morgenstern. Wir erwarten die himmlische Stadt, in der es keine Nacht mehr geben wird. Ihr seid Licht. Wie konnte das geschehen? Wie konnte dieser Wechsel passieren, dass plötzlich aus Finsternis Licht wird? Nun, Paulus sagt, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Im Herrn. Das heißt, es ist in und durch Jesus Christus geschehen. Ihr habt euch nicht selbst so hoch entwickelt, ihr habt nicht so viel studiert, dass ihr jetzt aus der Finsternis Licht geworden seid. Nein, es ist im Herrn. Jesus Christus, und darum schreibt er hier in Vers 14, deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Christus ist aufgeleuchtet. Wir waren unfähig, wie im Schlaf, ja wie im Tod, regungslos, hilflos, ohnmächtig, unfähig. Doch Christus ist aufgeleuchtet. Er rief zum Leben, er rief zum Aufstehen, er kräftigte, noch wirksamer als die Sonne mit all ihrer Kraft uns zum am Morgen zum Aufwachen ruft. Christus ist aufgeleuchtet. Christus hat lebendig gemacht, was tot war. Christus hat hell gemacht, was finster war. Christus, er ist das Licht der Lichter, so wie die Sonne, die aufgeht und mit Licht durchflutet. So kann er allein hell machen und Licht machen, was finster ist. Christen sind Menschen, denen Christus aufgeleuchtet ist. Die sagen können, einst waren wir Finsternis. Aber jetzt ist Christus uns aufgeleuchtet. Wir haben erkannt, wer Jesus Christus ist. Wir haben erkannt, was er für uns getan hat, dass er, Gott selbst, die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und Mensch geworden ist für uns. Stellvertreter, sein gerechtes und heiliges Leben hat er für uns gegeben am Kreuz von Golgatha. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er hat das Gericht ertragen, was unsere Finsternis des Herzens und der Worte und der Taten verdient hätte. Ja, es wurde stockfinster, mitten am Tag, als er am Kreuz hing auf dem Berg Golgatha. Denn er hat für unsere Finsternis bezahlt. Christus ist uns aufgeleuchtet. Er schenkt uns eine geistliche Erkenntnis, wer Gott ist und wer wir sind. Er schenkt uns ein geheiligtes Leben, dass wir uns streben nach einer Gerechtigkeit, nach einer Reinheit, die ihm wohlgefällig ist. Und er schenkt uns ewige Hoffnung. Wir wissen, bei aller Not und allem Elend und allem Schmerz dieser Welt, diese Finsternis wird vergehen, wir erwarten das Licht. Ewige Hoffnung. Und darum heißt es hier weiter, Christen leuchten durch Christus. Das ist der zweite Aspekt des Lichts als Kennzeichen eines Christen. Christen leuchten durch Christus. Wir lesen hier, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Verbindung zum Licht, zu Christus, zu Gott, dem Vater der Lichter, das soll sichtbar werden. Das soll erfahrbar, erkennbar werden im Wandel, also im täglichen Leben. Es ist nicht nur irgendwie so ein Geheimwissen, wo man sagt, Christus ist mir aufgeleuchtet, ich habe so eine heimliche Erkenntnis. Und jetzt weiß ich, ich komme in den Himmel und das ist alles. Nein, die Bibel sagt, das soll nun erkennbar werden, dass ihr zum Licht gehört. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es soll sichtbar werden und nicht unter irgendeinen Kübel gestellt werden. Wandelt als Kinder des Lichts. Wandelt. Mit Wandel ist dein Leben gemeint, dein Lebenswandel, wie du mit deiner Frau umgehst, wie du zu deinen Kindern sprichst, wie du dich auf deiner Arbeit verhältst, wie du mit der Frau an der Kasse sprichst beim Einkauf, wie du deine Rechnungen bezahlst. Wandel ist der Lebensweg, der Alltag. Wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt also, leuchtet beständig. Leuchtet überall, wo ihr seid. Leuchtet nicht nur am Sonntag im Gottesdienst. Leuchtet tagtäglich. Lasst dieses Licht der Erkenntnis und der Reinheit und der Hoffnung, lasst es strahlen. Überall, wo ihr seid. Natürlich ist hier kein Heiligenschein gemeint, der irgendwie über Christen immer leuchtet, wie bei so mittelalterlichen Gemälden. Auch kein Feuerglanz über den Köpfen, wie zu Pfingsten. Es geht um eine Ausstrahlung im Wesen, im Reden und Handeln. Ein Christ lebt in Gemeinschaft mit Gott. Er ist ein Kind des Lichts. Hier ist eine Verbindung, hier ist eine Gemeinschaft. Und wie ein Kind Gemeinschaft mit dem Vater sucht. Und wie eine Blume ihren Kopf zur Sonne ausrichtet, so soll am Leben der Christen erkannt werden, oh, sie richten sich aus nach dem Licht. Sie gehören zum Licht. Sie gehören zu Gott. Die geistliche Erkenntnis, sie wird durch das Aufleuchten Christi praktisch in unserem Leben, sichtbar im Leben eines Christen. Nun, wie sieht das genau aus? Paulus beschreibt es als Frucht des Lichts. Damit Frucht entstehen kann, ist Licht notwendig. Und wenn du als jemand lebst, in dessen Herz das Licht Gottes durch Jesus Christus hineingeleuchtet hat, wenn du erkannt hast, ich bin ein Sünder, ich bin finster, ich habe nichts Gutes verdient, ich habe keine Hoffnung, aber Christus ist aufgeleuchtet, ich habe verstanden, er ist für mich gestorben und er ist auferstanden und er verspricht mir Leben, er verspricht mir Vergebung, ich habe die Gnade erkannt. Und ich will nicht mehr für meine eigenen Begierden und für irgendwelche egoistischen Ziele leben. Ich will nun für Gott leben. Wisst ihr, die Bibel sagt, wenn dieses Licht in unsere Herzen hineingeleuchtet hat, dann bringt das Frucht. Dann entsteht Frucht. Übrigens ist das Gegenteil von der Frucht des Lichts nicht die Frucht der Finsternis. Ist euch das aufgefallen? Paulus nennt sie nicht Frucht der Finsternis, sondern Werke der Finsternis. Genauer noch, unfruchtbare Werke der Finsternis. Das gleiche macht er auch in Galater 5, da sagt er, die Frucht des Geistes im Gegensatz zu den Werken des Fleisches. Frucht wächst nur im Licht. Sogar Schattenmorellen brauchen zumindest etwas Licht. Ohne Licht entsteht keine Frucht. Aus der Finsternis und aus dem Fleisch, aus unserer eigenen Natur kommen Werke und Taten, aber keine Frucht. Doch im Licht wachsen Früchte. Da, wo Christus aufgeleuchtet ist im Leben eines Menschen, da wachsen Früchte hervor. Nicht nur eigene Anstrengung, nicht nur, oh ja, ich muss mich an dieses Gebot halten, ich muss mich daran jetzt halten und ich muss das tun, damit ich, nein, es wächst eine Frucht. Es bringt etwas von innen heraus hervor. Hier ist das Herz mit dabei. Hier kommt etwas hervor, was Frucht bringt. Und Paulus nennt diese Früchte, diese Frucht, sie besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, das ist die Liebe und die Förderung des Guten. In Güte steckt das Wort gut. Man liebt das Gute. Die Finsternis liebt das Böse. Und erst durch das Licht wächst die Liebe und das Ausleben des Guten. Und zum Mitmenschen zeigt sich das Gute in Güte, dem guten und freundlichen und barmherzigen Umgang, bereit zu sein, zu vergeben, bereit zu sein, nicht nachtragend zu sein, bereit zu sein, zu helfen und beizustehen, Mitleid zu haben, empfindsam zu sein, Güte, nicht aus Berechnung, nicht aus Kalkulation, wenn ich ihm helfe, wird er auch mir helfen, nein, Güte. Aus dem Herzen, als eine Frucht des Lichts. Und Gerechtigkeit, das meint eine Einstellung des Anstandes, der Rechtschaffenheit, eine Integrität, mit der ein Christ gegen Unordnung und Ungerechtigkeit vorgeht. Er liebt keine betrügerische Unterdrückung oder falschen Vorteil. Oh, das ist gut, solange es niemand merkt. Nein. Ein Christ, er sucht Gerechtigkeit. Er will nicht bestechlich sein oder oder den Menschen nur nach ihrer Gunst reden, Menschen fürchten. Nein, er sucht, Gott zu geben, was Gott gebührt. Die Ehre und das Wohlgefallen zu geben, was Gott gebührt. Nun, kein Christ kann von sich behaupten, ich lebe ein vollkommen gerechtes Leben. Bei mir ist lauter Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gesprochen allein durch die Gerechtigkeit Christi. Das ist ja gerade dieses Licht, das aufgeleuchtet ist. Aber aus diesem Licht erwächst eine Liebe zum Rechten, die vorher nicht da war. Eine Liebe zu der Gerechtigkeit, zu der Güte, zu der Gnade, zu all dem, was richtig und anständig und gut ist. Nicht, weil wir dadurch gerechtfertigt werden oder dadurch gerecht werden, aber doch, es verändert uns rechtmäßig. Das, wonach wir streben, das, was wir uns wünschen, das verändert sich. Wir haben plötzlich eine Liebe zum Guten, zum Gerechten. Und Wahrheit, das meint eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit, mit der die Wahrheit B und auch geachtet wird, in jeder Form. Wahrheit wird geglaubt und verteidigt. Wahrheit wird gesprochen. Und Wahrheit, der Wahrheit gemäß, soll gehandelt werden. Ein Christ freut sich an der Wahrheit und nicht an der Lüge. Und das nennt Paulus Licht. Und die Menschen, die wollen es nicht wahrhaben. Aber Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit sind dem Wesen dieser Welt so fremd, dass sie sich tatsächlich wie ein Kontrast abgrenzen. Ja, sie leuchten in der Dunkelheit. Es ist nämlich das, was dem Herrn wohlgefällig ist, was nicht aus unserer sündigen Natur entstammt. In der Welt werden so manche Dinge positiv genannt. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit, klar. Das lobt jeder. Doch im Ausleben ist es so selten, dass es auffällt wie ein bunter Hund. Im Ausleben ist es so selten, dass es leuchtet wie ein Licht in Finsternis. Und das soll ein Kennzeichen eines Christen sein, dass diese Frucht aus dem Herzen kommt, diese Frucht des Lichts. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Dass es wächst im täglichen Leben und leuchtet und erkannt wird als ein Licht, welches nicht von dieser Welt entfacht wurde, was nicht irgendwie pflanzt auf einem Humanismus oder auf einem rationalen Denken, auf hoher Vernunft, sondern es ist ein Licht entfacht von Gott, dem Vater des Lichts. Und nun zuletzt, Christen beleuchten sich und andere. In Vers 10 lesen wir, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sich vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Es wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Das Leuchten der Christen hat eine Wirkung. Es beleuchtet. Es macht offenbar. Ja, es stellt bloß. Wenn Licht leuchtet, dann bleibt das, was angeleuchtet wird, nicht verdeckt, nicht dunkel, nicht verborgen. Die Wirkung des Lichts ist also ein Kennzeichen eines Christen. Es beleuchtet. Es ist eine Bloßstellung von dem, was finster ist. Aber Paulus benutzt hier eine sehr interessante Bemerkung. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Das Licht der Christen, es soll die Werke der Finsternis bloßstellen. Das Leben eines Christen soll im Kontrast, im Unterschied die Sünden, den Egoismus und die Selbstzentriertheit in dieser Welt bloßstellen. Aber Paulus schreibt, allein was da auf beleuchtet wird, das ist so unrein, das ist so schändlich, man sollte da lieber nicht drüber sprechen. Und wie passt das zusammen? Ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Hinweis. Es gibt Situationen, wo es notwendig ist, dass Sünde angesprochen wird. Gerade unter Christen. Aber bei dem Kennzeichen des Lichts geht es mehr um einen anderen Aspekt. Das Licht der Christen soll keine Verhörlampe einer Geheimpolizei sein oder eine Spionagebeleuchtung. Könnt ihr euch vorstellen, da ist jemand, der sucht und versucht, irgendwie hinter jede Ecke zu kriechen und zu gucken und das Privatleben von den Leuten auszuleuchten und doch je irgendwie Fehler zu finden und alles herauszustellen und alles anzuklagen. Es geht nicht darum, umherzugehen und zu versuchen, alle heimlichen und verborgenen Sünden aufzudecken. Als ich noch in der Nähe von Braunschweig lebte, da gab es manchmal einen Mann in der Fußgängerzone und der hat sich da hingestellt und der hat angefangen, immer nur über all die Sünden zu schimpfen, die er sah, wie die Frauen gekleidet waren und all diese Dinge und er bezeichnete sich als Christ, aber er sprach nicht von Christus und er sprach nicht von Gnade und er sprach von nichts davon, sondern er hat nur versucht, all die Sünden herauszustellen, die er in seiner Umgebung sah. Und ich glaube, genau das, davor warnt Paulus hier. Nein, es ist sehr schädlich und oft schändlich, wenn man sich zu viel mit den vermeintlichen Sünden anderer beschäftigt. Wer es als einen Auftrag sieht, als Christ, all die Sünden der anderen zu beleuchten, hat etwas nicht verstanden. Was Paulus hier aber scheinbar meint, ist, dass durch das leuchtende Leben eines Christen das Gewissen der Menschen angeregt wird. Durch deine Reinheit wird sich dein Nachbar seiner heimlichen Unreinheit bewusst. Oh, ich dachte immer, das machen eh alle. Aber jetzt beobachte ich dich und sehe dich, wie du einen ganz anderen Maßstab hast. Und plötzlich denke ich, oh, mache ich vielleicht doch was falsch? Durch deine Güte und Freigebigkeit erkennt vielleicht dein Kollege, wie habgierig und egoistisch er eigentlich in seinem Herzen ist. Wie, du fragst gar nicht danach? Du bemühst dich gar nicht nur um den besten Posten, um das meiste Geld, um die größte Karriere? Du lässt anderen den Vortritt? Oh, das beschämt mich. Durch deine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit wird vielleicht dein Freund überführt, wie verkehrt und heimlich er denkt und redet. Wie bereitwillig er Betrug oder Lüge duldet. Aber alles, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Das Leben eines Christen ist Licht. Denn es ist durch Christus erleuchtet und es wurde durch Christus zum Leuchten gebracht und wird von Christus gebraucht, um die Werke der Finsternis zu offenbaren, zu beleuchten. Und es hat oft diese Wirkung, dass das, was beleuchtet wird, selbst Licht werden kann. Da, wo der Geist Gottes anfängt, bei deinem Freund oder deinem Kollegen oder wen auch immer, der dich beobachtet und sieht, hier ist etwas anders. Bei diesem Christen ist etwas anders. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sowas geht. Dass er mit solch einer Güte, mit solch einer Demut, mit solch einer Ehrlichkeit leben kann. Sogar bereit ist auf so manchen Verzicht, nur um nicht lügen zu müssen, nicht um betrügen zu müssen, sondern ein reines Gewissen bewahren kann. Oh, ich war mir nicht bewusst, dass es sowas geben kann. Aber das, was er hat, will ich auch haben. Oh, das, was offenbar wird, es kann Licht werden. Da, wo der Geist Gottes überführt von Sünde, da wird Christus aufleuchten. Aber diese Beleuchtung durch das Licht, es meint auch, dass ein Christ selbst im Licht lebt. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande, wenn im Leben eines Christen kein erkennbarer Unterschied zum Leben eines Ungläubigen besteht. Und darum erfordert das Licht auch, das Licht als ein Kennzeichen eines Christen, dass ein Christ die eigenen Sünden nicht zudeckt, nicht verbirgt, nicht eine falsche Fassade davor räumt und nur schaut auf die Sünden und auf die Vergehen von anderen. Nein, ein Christ, er sollte die Wahrheit so sehr lieben, die Gerechtigkeit so sehr ersehnen, die Güte Gottes so sehr wertschätzen, dass er gerne bereit ist zu sagen, Gott, prüfe du mich. Erkenne, wo auch noch finstere Stellen in meinem Herzen sind. Oh, ich möchte nicht anderen etwas predigen und selbst verwerflich leben. Und wisst ihr, ein Christ, der weiß, einst war ich Finsternis. Wer in solch einer Demut lebt, der ist dankbar für einen Bruder oder eine Schwester, die in Liebe zurechtweist und sagt, hier, ich meine es im Guten, aber hier ist etwas, das solltest du anhand des Wort Gottes prüfen. Hier ist etwas, was du gesagt hast oder getan hast, wie du lebst, was Gott keine Ehre gibt, was einen anderen Bruder oder Schwester verletzt hat, was nicht zeugt von dieser Güte, von der Gerechtigkeit und von der Wahrheit. Nun, ein Christ, er beleuchtet sich selbst und er ist dankbar für Zurechtweisung, damit er wandeln kann im Licht, so wie Gott im Licht ist. Damit die Gemeinschaft mit Gott nicht getrübt wird durch finstere Werke, sondern er schaut hier im Wort Gottes, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, damit die Frucht des Lichts wachsen kann, müssen die Werke der Finsternis enttarnt und entfernt werden, und zuerst im eigenen Leben. Letzte Woche haben wir über Buße gesprochen. Ein Christ leuchtet am hellsten, wenn er auch seine eigene Sünde nicht bedeckt, sondern dankbar ist für gute Vorbilder, auch Zurechtweisung oder Mahnung aus Liebe, wo es angemessen ist. Damit nichts das Licht trübt. Salomo, er schreibt in Sprüche 4, der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende Morgenlicht. Heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe. Der Weg der Gottlosen ist wie das Dunkel. Sie erkennen nicht, worüber sie stürzen. So möge der Herr sein Licht in unserem Leben leuchten lassen, damit wir Licht sind und als Licht erkannt werden und als Licht gebraucht werden zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Amen.